Was ist eigentlich ein ansteckender Glaube? Schon mal drüber Gedanken gemacht? Was ist eigentlich ein ansteckender Glaube? Also, wo hast du einmal bei einem Menschen einen Glauben erlebt, der dich motiviert hat, selber stärker zu glauben? Also so eine Faszination, die vom Glauben eines Menschen ausgeht, die in dir weckt, irgendwie mehr davon zu haben. Ansteckender Glaube. Da habe ich mir diese Woche ein paar Gedanken drüber gemacht. Was erlebe ich eigentlich als ansteckenden Glauben? Und ehrlich gesagt, es ist nicht ein Glaube, der Antworten hat. Am besten sogar auf alles Antworten hat. Das finde ich beeindruckend, wenn Glaube Antworten findet, aber ansteckend ist es irgendwie nicht. Oder ein Glaube, der gut reden kann, sich gut artikulieren kann. Auch das finde ich beeindruckend, aber irgendwie nicht ansteckend. Auch wenn ich den Eindruck habe, da sind Menschen, die ziehen eine unfassbare Kraft aus ihrem Glauben und dieser Glaube macht sie stark. Auch das beeindruckend, großartig, aber nicht ansteckend. Oder Menschen haben am laufenden Band großartige Erlebnisse mit Gott und können davon jederzeit erzählen, was sie alles Tolles mit Gott erleben. Finde ich auch beeindruckend, ist aber nicht ansteckend. All diese Sachen sind wirklich nicht schlecht, wenn Menschen das so erleben. In mir weckt es oft aber Frust statt Motivation. So einen Frust, warum habe ich eigentlich nicht Antworten? Warum kann ich nicht so gut über meinen Glauben reden wie andere? Warum bin ich nicht so stark durch meinen Glauben? Und andere sind das. Warum erlebe ich nicht ständig so tolle Sachen mit Gott? Also statt ansteckender Glaube kann es manchmal auch einfach frustrierend sein, wenn man das so dann mit anschauen muss. Andere scheinen da viel besser mit klarzukommen. Glauben, den ich ansteckend finde, wenn ich mich so zurückerinnere, wann war das wirklich so, dass mich was richtig angefixt hat, wenn ich das bei anderen gesehen habe, war immer Glaube, der was kostet. Ein Glaube, der den oder diejenige, die glaubt, was kostet. Wenn Menschen für Jesus nicht nur von ihm profitieren, sondern für ihn etwas hergeben, vielleicht sogar alles für ihn geben, das finde ich ansteckend. Denn was uns wirklich wichtig ist in unserem Leben, das sehen wir daran, was uns etwas kosten darf in unserem Leben. Und damit meine ich natürlich nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Energie und Lebensfreude und was ich nicht alles. Was uns wirklich wichtig ist, da sind wir bereit, etwas für zu geben. Das darf uns etwas kosten. Und probier's mal aus. Kann auch frustrierend werden, das Ergebnis, aber nimm mal zwei DIN A4 Blätter und einen Stift. Und das eine Blatt ist jetzt Liste 1, das andere Blatt ist Liste 2. Auf Liste 1 schreibst du, was dir wichtig ist. Also einfach aus dem Bauch heraus, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und wie ich euch kenne, wir sind ja alle so fromme Leute, wird wahrscheinlich Gott, Jesus relativ weit oben auf dieser Liste stehen. Ne? Bei den ganz Frommen natürlich an Platz 1, ist ja klar. Aber da werden noch viele andere Sachen kommen, Werte, Dinge, die mir einfach wichtig sind in meinem Leben. Menschen, die mir wichtig sind und so weiter. Und dann legst du die mal beiseite und dann machst du eine Liste mit den Dingen, für die du am meisten Zeit, Energie und Geld investierst in deinem Leben. Und dann schreibst du mal auf. Kann man ja auf den Kontoauszug vom letzten Monat mal gucken und in den Kalender von letztem Monat reingucken und sich überlegen, wo stecke ich eigentlich was rein? Was kostet mich was in meinem Leben? Und ich fürchte, Liste 1 und 2 wird nicht unbedingt übereinstimmen. Bei mir nicht, bei dir vermutlich auch nicht. Es sei denn echt, also Respekt, wenn sie übereinstimmen. Und auch wenn wir nicht so perfekt sein müssen, dass es alles genau passt und stimmig ist, ist auch trotzdem die Frage, warum ist es selbstverständlich, dass uns unsere Arbeit die meiste Zeit kosten darf? Warum ist es selbstverständlich, dass Familie, Beziehungen, weiß ich nicht, was wir so machen, die meiste Energie kosten darf? Warum ist es so selbstverständlich, dass unsere Lebensgestaltung von Miete über Essen, über Klamotten, über Ausgehen, über Urlaub und solche Sachen das meiste Geld kosten darf? Das nehmen wir alle als selbstverständlich, aber darf unser Glaube uns auch was kosten? Und ich meine jetzt nicht Gemeinde, ja? Wenn der Pastor das sagt, könnte es ja so klingen, als ob er sagt, ihr müsst alle für mich, für die Gemeinde tun. Nein, für Jesus. Nicht für die Gemeinde, für Jesus, für deinen Glauben. Ich möchte euch die Geschichte einer Frau vorlesen, die in das Wichtigste ihres Lebens investiert hat, und zwar nicht zu knapp. Diese Geschichte lesen wir in Markus Evangelium 14, Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nadenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Wir haben zu Hause im Badezimmer Arganöl stehen. Arganöl ist besonders gut für die Kopfhaut, aber auch sonst für die Haut. Benutze ich ab und zu mal. Arganöl ist relativ teuer. Deswegen haben wir so ein kleines Röhrchen da stehen und dann nehme ich, wenn ich das nehme, so einen ganz kleinen Tropfen, so, stelle das Röhrchen wieder zurück und dann ist es sehr ergiebig und das reicht dann auch. Arganöl kostet zwischen 100 und 200 Euro pro Liter. Also so ein 100 Milliliter Fläschchen 15 Euro ist für ein Pflegeprodukt schon relativ teuer. Deswegen haben wir auch nur dieses kleine 18 Milliliter Röhrchen da bei uns im Badezimmer stehen. Das bezeichnen wir als ein teures Öl. Aber das Salböl der Frau in dieser Geschichte war über 300 Silberstücke wert. Immer Faustregel, ein Silberstück ist ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters, eines Handwerkers. Also abzüglich Sabbat, wo man nicht arbeiten soll und ein paar Tage krank oder so, kommen wir bei 300 Silberstücken ungefähr auf ein Jahresgehalt eines Handwerkers. Das kann man jetzt nicht einfach so nach heute kopieren, weil heute geben wir viel Geld für Luxus aus. Damals hat das Geld gereicht, um sich zu ernähren, um zu überleben. Aber trotzdem, wenn man es versucht umzurechnen, sagen wir mal, lass es 20.000 Euro sein. Eine Flasche Öl, 20.000 Euro, so halbwegs in unsere Zeit gerechnet. Und sie nimmt nicht ein Tröpfchen, sondern sie zerbricht die Flasche. Das heißt, sie braucht die Flasche nicht mehr, sie schüttet es alles über Jesus Kopf. Das zeigt, dass die Frau ganz sicher nicht arm war, denn sonst hätte sie das Öl gar nicht. Sie war ganz sicher nicht arm, aber auch für reiche Menschen ist 20.000 Euro für ein Fläschchen doch schon eine Menge Holz, würde ich sagen. Ja, das gibt keiner leichtfertig aus, keiner. Und ich frage mich, wofür steht dieses Nadenöl? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, es steht für eine Verehrung und für eine Anbetung Jesu, die uns etwas kostet. Eine Verehrung und Anbetung, die ausdrückt, wie wichtig Jesus mir ist. Und zwar nicht in Worten, nicht in Liedern, nicht in Gebeten, nicht in Psalmen, sondern in Taten. Wie kann das aussehen? Eine Verehrung Jesu in der Tat, die uns etwas kostet. Ich habe diese Geschichte oft gelesen und sie wurde mir oft gelesen, aber irgendwie hat mich diesmal die eigentliche Frage so erwischt, die diese Geschichte mir stellt, nämlich: Markus, wann hast du eigentlich zuletzt Jesus so verehrt, dass es dich etwas gekostet hat? Und nicht noch für irgendeinen anderen Zweck gut war, sondern so eine Verschwendung wie bei dieser Frau. Es kostet dich etwas, was wirklich wehtut, aber es ist einfach nur für Jesus und nicht für dich. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auf diese Frage eher ernüchternde Antworten parat. Und ich frage mich, warum eigentlich? Was hindert mich? Ich glaube nicht, dass es dass es mein Wille ist oder meine Bereitschaft, die fehlen. Ich glaube nicht, dass ich mich dagegen weigere, sondern im Gegenteil vielleicht. Ja, ich will etwas geben, ich will diesem Jesus etwas geben, aber irgendwie bin ich gehemmt. Was ist es, was mich hemmt? Was ist es, was diese Frau überwunden hat, dass sie das getan hat bei Jesus? Das Erste, an was ich denke, ist, Gott braucht ja nichts von mir. Also Gott braucht doch nichts von mir. Das wissen wir doch alle, oder? Wir können Gott nichts schenken. Was sollten wir Gott schenken, was er sich nicht einfach nehmen kann? Das denken wir immer und es stimmt aber nicht ganz. Natürlich kann ich Gott, hilft es nicht, wenn ich ihm Zeit, Energie und Geld schenke. Aber das Einzige, was Gott sich nicht einfach nehmen könnte, weil es ihm schon längst gehört, ist meine Liebe. Meine Liebe zu ihm kann er sich nicht einfach nehmen. Sogar der allmächtige Gott kann sich nicht einfach meine Liebe nehmen. Das ist etwas, was ich ihm schenken kann, was ich ihm geben kann. Und deswegen geht es gar nicht um das Öl. Es geht gar nicht um das Geld, dass das Öl wert ist, und um das, was man damit hätte machen können. Wir hatten vor ein paar Wochen Hochzeitstag und wie das so ist, habe ich natürlich einen Blumenstrauß besorgt und meiner Frau einen Blumenstrauß mitgebracht. Braucht Nicole diesen Blumenstrauß? Nein, natürlich nicht. Ja, ein paar tote Blumen, die man sich ins Wohnzimmer stellt, um ihm beim Sterben zuzusehen, ja, beim Verwelken zuzusehen. Ein paar Tage sind sie ein bisschen schön und dann schmeißt man sie doch in den Biomüll. Braucht meine Frau das von mir? Nein. Hätte sie sich selber einen Blumenstrauß kaufen können? Ja, auf jeden Fall. Aber uns ist doch allen klar, dass es nicht um das geht, was ich ihr dann in die Hand drücke, sondern dass es um das geht, was es ausdrückt. Nämlich Wertschätzung und Liebe. Und Wertschätzung und Liebe kann ich meiner Frau ganz viel schenken. Es zeigt sich aber ganz oft an solchen Dingen, die ich hergebe. An so Aufmerksamkeiten und solchen Dingen, Wertschätzung. Und all unsere Anbetung ist für Gott vielleicht so viel wert wie ein Blumenstrauß. Braucht er das? Nein, er braucht es nicht. Er braucht unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld nicht. Aber unsere Beziehung zu ihm braucht es, was wir Gott damit ausdrücken mit unserer Anbetung, mit unserer Verehrung. Nämlich, dass wir ihn lieben. Der zweite Punkt, der mich immer hindert, ist unsere christliche Gnadentheologie. Und ich stehe total auf unsere christliche Gnadentheologie, denn sie sagt, dass Gott alle Kosten übernommen hat. Dass wir nichts bringen müssen, dass Gott alles bezahlt hat, er zahlt die Zeche. Das ist unsere Gnadentheologie. Deswegen dürfen wir frei sein. Aber wenn ich davon rede, dass uns Anbetung Gottes, Anbetung Jesu etwas kosten darf, dann ist damit nicht gemeint, dass es mich etwas kostet und ich dafür etwas bekomme. Nicht, dass ich etwas bezahle damit, mit meinen Kosten. Das ist wieder dieses Leistungs-Gegenleistungsdenken, das vielleicht in Teilen dieser Welt funktioniert, aber nicht in unserem Glauben. Wir sollten es aus unserem Glauben verbannen, ein für alle Mal. Leistung gegen Leistung hat im Christentum nichts verloren. Es geht hier nicht darum, dass ich etwas bringe, um etwas zu bekommen von Gott. Weil das hat er mir alles schon geschenkt. Es geht darum, für Gott da zu sein, mit meinen Ressourcen, für ihn verschwenderisch etwas abzugeben, was ich auch für andere Dinge verwenden könnte in meinem Leben. Einfach nur aus Liebe. Für jemand anders da sein, obwohl ich Zeit, Energie und Geld auch woanders investieren könnte, ist Ausdruck von Liebe, Ausdruck von Freundschaft. Und das ist etwas, was wir Gott geben können. Und nicht zuletzt, was mich hemmt. Was mich hemmt, so zu anbeten, dass es mich etwas kostet, ist die Angst vor der Reaktion der Leute. Und wir lesen es ja in diesem Text. Und es ist exemplarisch, denn das würde dir heute genauso passieren. Da steht, dass sie die Frau mit Vorwürfen überschütteten und ihr das Leben schwer machen. Nur weil sie dieses Öl für Jesus verschwendet hat. Die Kosten der Verehrung Jesu für diese Frau waren nicht nur das Öl, sondern auch dieser Shitstorm der Leute, die sie überschütten mit Vorwürfen. Und ich verstehe es ja sogar. Natürlich ist es Verschwendung, was sie tut. Natürlich ist es ineffizient. Natürlich ist es moralisch fragwürdig oder vielleicht sogar falsch. Und natürlich schimpfen die Leute. Ich stelle mir das vor, wenn du nach einem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, Markus, ich habe 20.000 Euro, die würde ich gern zur Ehre Jesu einsetzen. Glaub mir, ich habe Ideen. Ja? Also wenn du 20.000 oder nur 10 oder nur 5, wenn du sie zur Ehre Jesu ausgeben willst, ich habe Ideen, komm her. Also nicht egoistische, sondern ich habe wirklich Ideen. Aber wenn du dir meine Ideen anhörst und dann sagst, weißt du, ich habe eher das Gefühl, weißt du, was ich mache? Ich werde die 20.000 Euro mir von der Bank in 5-Euro-Noten auszahlen lassen und dann mache ich einen schönen Abend, wo wir zusammen beten, mache eine Feuerschale an und dann verbrenne ich so nach und nach die 5-Euro-Scheine den ganzen Abend. Dann möchte ich dir natürlich sagen, bist du bescheuert, ja? Auf gar keinen Fall tust du das. Gib's lieber mir, wir können damit was Vernünftiges anfangen. Also der Reflex der Leute, dass sie diese Frau anfahren und sagen, bist du bescheuert, ist ja verständlich. Es ist so lange verständlich, wie die Leute nicht wissen, wer Jesus ist. Wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, dann wirst du nicht verstehen, wie jemand verschwenderisch anbeten kann. Die Menschen sehen in dem Öl das Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mit 20.000 Euro kannst du die Welt ein bisschen besser machen. Jesus sieht in diesem Öl nicht seinen Wert, den es womöglich für irgendwas hätte, sondern er sieht den Ausdruck von tiefer Liebe und Verehrung dieser Frau. Und das Schockierende ist, wo wir vielleicht nicht gut mit klarkommen, das ist ihm wichtiger als Weltverbesserung. Es ist ihm wichtiger. Jesus ist unsere Liebe zu ihm mehr wert, als dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Das finde ich ganz schön krass, aber ich kann das nicht anders lesen. Und natürlich, wenn wir Jesus lieben, dann werden wir auch fast schon automatisch zwangsläufig an einer besseren Welt bauen. Wir werden es nicht mehr ertragen können, dass es Menschen schlecht geht, wenn wir Jesus lieben. Es geht also nicht darum, dass Armut egal wäre und dass Jesus sagt, ach komm, lass die Leute verrecken, Hauptsache ihr überschüttet mich mit Öl. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es etwas Wichtigeres gibt, als die Welt zu verbessern. Es gibt etwas Wichtigeres. Und so auch wir als Gemeinde. Wir sind als Gemeinde nicht effizient und nützlich. Wir können nicht daran gemessen werden, was wir dieser Welt bringen. Und ich habe den Eindruck, dass es heute mehr und mehr so ist, dass Kirche daran gemessen wird, was sie bringt, inwiefern sie die Welt verbessert. Und Kirche und Gemeinde verbessert diese Welt. Aber es darf nicht der Maßstab sein. Gemeinde ist nicht effizient und nützlich, sondern es ist ein Ort verschwenderischer Anbetung. Wir geben als Christen für Jesus das Beste. Und dann nehmen wir unseren Auftrag an. Aber Jesus bekommt das Beste. Im Alten Testament, wenn es darum geht, was gebe ich zur Ehre Gottes ab, dann hat man nicht unter einer Schafherde das verkrüppelte kleine Schaf ganz am Ende genommen, was sowieso nicht nützlich ist oder so, und hat gesagt, das ist jetzt das Opferlamm für Jesus, sondern man hat das Erste genommen. Das Schönste, das Dickste, das Kräftigste. Das wurde Gott geopfert. Und ich glaube, wir uns daran erinnern müssen, dass Christsein bedeutet, dass wir das Beste Jesus geben. Und dann haben wir immer noch ganz viel übrig, was wir einsetzen können, um die Welt zu verbessern. Wenn wir immer nur Auftrag sehen und sehen, das muss ich als Christ alles tun, das muss ich alles machen, dann können wir das machen und dann werden wir ausbrennen oder wir werden scheitern. Vielleicht wird die Welt ein bisschen besser. Aber die Verehrung Jesu wird auf der Strecke bleiben. Und wenn wir es andersrum machen, dann leben wir wirklich aus Gnade. Weil dann leben wir nicht daraus als Christen, dass wir tolle Dinge tun, sondern dass wir Jesus verehren. Wenn Menschen meinen Glauben sehen, dann wünsche ich mir Folgendes. Ich wünsche mir, dass die Menschen denken, also entweder ist dieser Typ ein kompletter Vollidiot, was der da macht, oder er hat einen sehr guten Grund. Also entweder ein Idiot oder er hat einen guten Grund. Und dann werden die Leute entweder ihr Leben lang denken, ich wäre ein kompletter Vollidiot, was ich da mache. Oder sie suchen nach dem Grund und werden ihn finden, nämlich, dass ich Jesus liebe. Ich weiß nicht, ob mein Glauben so ist, aber ich wünsche mir, dass es so ist, dass die Leute das denken. Dann bin ich für die einen Idiot Und für die anderen habe ich etwas gelebt, was mir wichtig ist, nämlich einen ansteckenden Glauben. Amen.